eilfertig. Auch der alltäglichen Zeithetze lassen sich unterhaltsame, manchmal auch lustige Seiten abgewinnen, insbesondere dann, wenn man selbst nicht davon betroffen ist. Es ist beruhigend erleben zu können, wie gehetzte Manager trotz ihrer Zeitnot immer noch die Zeit finden, ausführlich allen, auch jenen, die es nicht hören wollen, zu erzählen, wie gehetzt sie sind. Einige nehmen sich sogar die Zeit, auf die seltsamen Folgen der Eile zu schauen. Sie berichten von Ereignissen, die nachdenklich stimmen. So etwa der frühere Oberbürgermeister von Stuttgart, Manfred Rommel. Er verkündet, dass unreflektierte Entschlossenheit, gepaart mit bemühter Eilfertigkeit, Schaden anrichten kann und belegt dies an der Hilfsbereitschaft eines Bahnbediensteten am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Fahrdienstleiter hat eben den Zug nach Karlsruhe zur Abfahrt freigegeben, da eilen plötzlich drei Männer mit Koffern herbei. Der Bedienstete wirft die Koffer in den anfahrenden Zug, packt zwei der Männer, schiebt sie in einen Waggon und sagt zum dritten: Schade, bei ihnen hat es nicht mehr gereicht. Die Reaktion des Zurückgebliebenen: Eigentlich wollte bloß ich verreisen, die anderen haben mich nur zum Bahnhof gebracht. Wenn Manager sich noch Zeit nehmen, solche Geschichten zu erzählen, ist der Zug der Zeit nicht endgültig abgefahren. Fortschritt. Henry Ford, die Verkörperung des Fortschrittes, prophezeite: Ich werde ein Auto für die breite Masse bauen. Es wird so niedrig im Preis sein, dass jeder, der ein gutes Gehalt bezieht, Besitzer eines solchen Wagens werden kann und sich mit seiner Familie in Stunden der Freude an dem ergötzen kann, was Gott an großen Weiten geschaffen hat. In der Tat, vieles davon ist eingetreten. Wir sind ein Volk von Autofahrern geworden, und dies in weit extremerem Ausmaß, als Ford sich das gewünscht und vorgestellt hat. Die Kategorien eines Zweit- oder sogar die eines Drittwagens waren ihm unbekannt. Vielleicht wollte er auch davon gar nichts wissen, weil er ahnte, dass der einst, und das ist heute in der Landeshauptstadt München so, auf ein Kind, statistisch gerechnet, 5 Autos kommen. Hingegen lag Ford jedoch mit seiner Prognose, dass sich die Autobesitzer mit Freude an jenem ergötzen werden, was Gott an großen Weiten geschaffen hat, daneben. Das tun heute viel eher jene, die ihr Auto stehen lassen, die zu Fuß gehen oder sich des Fahrrads bedienen. Das Auto als Verkehrsmittel für die breite Masse hatte nämlich zur Folge, dass es schließlich immer weniger dieser gottgeschaffenen Weiten gibt und dass die noch erfahrbaren immer seltener fürs Ergötzen zur Verfügung stehen. Das Auto ist zuallererst ein Mittel zur ziellosen Flucht geworden. So endet das Fordsche Glücksversprechen schließlich im kilometerlangen Stau und in den großen Weiten, die nicht Gott geschaffen hat, sondern der saure Regen. Die Autobahn, von der Ernst Bloch meinte, dass sie zwar imposant, aber doch etwas flach sei, ist unser Schicksal. Weder auf der Schnellstraße noch auf dem Qualifikationshighway werden wir zu jener Geduld kommen, die laut biblischer Verheißung der Schlüssel zum Himmelreich ist. Das Ich-bremse-auch-für-Tiere-Syndrom. Dass die Geschwindigkeit, mit der wir uns durchs Leben bewegen, für die Natur höchst gefährlich ist, das wissen wir, auch wenn wir keine Konsequenzen daraus ziehen. Aber ein klein wenig ein schlechtes Gewissen haben wir schon dabei. Dies gilt es immer wieder zu beruhigen. So sieht man in letzter Zeit häufiger Aufkleber an Heckfenstern von Personenwagen mit dem aufdringlichen Hinweis: Ich bremse auch für Tiere. Den Tieren hilft diese Information wenig. Und alle nachfolgenden Autofahrer, die dadurch auf Abstand gehalten werden sollen, müssen dann, wenn sie den Hinweis zu entziffern versuchen, verkehrsgefährdend dicht auffahren. Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wie weit das Muster »Zeit ist Geld« uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, zeigt sich an den Objekten, denen wir unsere Zeiten der Aufmerksamkeit widmen. Niemand mehr lässt sich in unserem akustisch überfrachteten und hetzenden Alltag durch das melodiöse Gezwitschere einer Blaumeise in seiner Geschäftigkeit aufhalten. Die Mehrheit der Gehetzten bleibt jedoch sogleich stehen und schaut sich suchend um, wenn sie den Klang eines fallenden Geldstückes hört. Neuerdings sogar auch den der Aktienkurse. So ändern sich die Zeiten. Es wäre wieder einmal Zeit, über das nachzudenken, was aus uns so gemacht wurde. Wenn wir uns dazu Zeit nehmen würden, könnten wir vielleicht auch wieder stehen bleiben, um dem Gesang einer Blaumeise zu lauschen. Der Weg ist nicht das Ziel. Beschleunigung ist kein Selbstzweck. Niemand würde in einen Zug einsteigen, der nie anhält, der sich immer schneller fortbewegt. Wir benutzen doch nur deshalb ein schnelles Verkehrsmittel, um schließlich am Ziel unserer Wünsche anzukommen. An diesem Ziel muss man üblicherweise anhalten und aussteigen, sonst fährt man immerzu an ihm vorbei. Viel zu viele tun das heutzutage. Die Therapieszene lebt davon. Sie aber ist doch auch nicht das Ziel aller Wünsche. Sie ist nicht viel mehr als der Nothalt auf offener Strecke. Der Versuch, mal wieder Boden unter die dahinrasenden Füße zu bekommen. Zeitkannibalismus. Eines der herausragenden und unumstrittenen Zeichen für den zivilisatorischen Fortschritt in dieser Welt ist die Abschaffung des Kannibalismus. Neuerdings scheint er zurückzukehren und immer mehr Anhänger zu finden, ohne dass dies als zivilisatorischer Rückschritt bewertet werden würde. Ganz im Gegenteil, gerade die Wiedereinführung des Kannibalismus scheint als Fortschrittssymbol willkommen zu sein. Aber ein entscheidender Unterschied zum Kannibalismus vergangener Tage ist, dass er besonders in den hochentwickelten Industriegesellschaften seine Anhänger findet. Die Schnellen fressen die Langsamen. Diese Schlagzeile, mal als ein zur Steigerung der Arbeitsmotivation genutztes Motto, mal als beschreibende Aussage über die kapitalistische Realität verwendet, kann man inzwischen in beinahe allen Wirtschaftsmagazinen, in den Tageszeitungen und in den diversen Sendungen der elektronischen Medien vernehmen. Trotzdem, oder gerade deshalb, sollte man stutzig werden. Haben wir den Kannibalismus in der unterentwickelten Welt vielleicht nur deshalb abgeschafft, um ihn dann bei uns selbst wieder einzuführen? Wer weiß. Oder enden wir schließlich dort, wo wir angefangen haben? Fragen und Irritationen. Für eine orientierende Antwort fehlt uns die Zeit. Die Beschleunigung frisst auch sie. Wir Zeitfresser, wir kannibalistischen Fortschrittler. Tempodrogen. Wie weit die jeweils herrschenden Zeitmuster Einfluss auf die Individuen ausüben, zeigt der boomende Markt der Tempodrogen. Dabei kann die Beschleunigungsgeschichte des Rauchvorganges von der Pfeife über die Zigarre zur Zigarette als relativ abgeschlossen gelten. Der Verbrauch an Medikamenten mit garantiert schneller Wirkung auf das Zeitempfinden hat seinen Höhepunkt dagegen noch nicht erreicht. Mit Arbeitsdrogen unterschiedlicher Art versuchen wir uns für eine erfolgreiche berufliche Karriere fit zu machen und fit zu halten, denn die immer schnelleren Veränderungen, die vermehrt vorkommenden plötzlichen Umstellungen und die übergangslosen Neuorientierungen verlangen das von uns. Die Statistiken zeigen es deutlich, überproportionale Zuwächse beim Medikamentenverbrauch im Bereich der Schlafmittel, der Antidepressiva und bei Wachmachern aller Art. Man muss sich für die heutige Arbeitswelt timen, das heißt die körpereigene Rhythmizität den geforderten wechselnden Umständen jeweils anpassen. Auch das fällt unter die beliebte Kategorie der Flexibilität. Für die hektischen Phasen der Arbeit Kokain und Kaffee, zum Ausruhen Valium und Prozac zum Glücklichwerden. Die Erfolgreichen unterscheiden sich, was die manipulative Steuerung ihrer subjektiven Zeitmuster betrifft, nur mehr geringfügig von jenen Drogenkonsumenten, die als Karriereversager und soziale Problemfälle auffällig werden. Und nicht selten nehmen sie auch die gleichen Mittel. Nur dem einen bringen sie Schwierigkeiten, dem anderen Erfolg. Mit schnellen Therapien ist da wenig zu verändern. Denn auch sie sind Teil jenes Tempodroms, das die Tempodrogen notwendig macht. Beschleunigte Himmelfahrt. Blicken wir auf die Geschichte der Beschleunigung, dann fallen uns zumeist nur jene Verkehrsmittel ein und auf, die sich horizontal bewegen. mit der Realisierung jener Wunschvorstellung, für die wir seit 250 Jahren den Begriff Fortschritt bereithalten, begannen wir den Himmel oder das, was wir dafür hielten, zu stürmen. So etwa dadurch, dass wir architektonisch an den Wolken zu kratzen begannen. Der Mensch erschloss zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach einem eher gottgefälligen Versuch beim Kathedralenbau 500 Jahre vorher zum zweiten Mal die Vertikale, diesmal nicht zur Ehre Gottes, sondern zu der der Banken. Weil dieses Vorhaben im Gegensatz zu den gotischen Kirchtürmen in jenen Zeiten stattfand, in denen man Zeit bevorzugt mit Geld verrechnete, mussten auch die Himmelfahrt und der Weg zurück möglichst schnell gehen. Es war der Aufzug, der ehemals noch als Fahrstuhl eine zumindest begriffliche Gemächlichkeit ausstrahlte und der heute erheblich schneller geworden zum Lift mutierte, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfunden und zur Eroberung der Höhe nutzbar gemacht wurde. Damit ist die stationäre Luftfahrt nicht nur möglich, sondern, wie man aus der Geschichte des Aufzuges ersehen kann, auch beschleunigbar. Heute katapultieren uns die unterschiedlichsten Lifte hunderte von Metern in Sekundenschnelle in die höchsten Höhen und in die tiefsten Tiefen. Dass wir bei diesem Höhenflug inzwischen Höchstgeschwindigkeit erwarten, zeigt die Ungeduld, die uns überkommt, wenn der Lift nicht sofort da ist. Es soll eben schnell und möglichst noch schneller gehen, der Weg nach oben zumindest. Aber schnell geht's eben auch nach unten. Den Fortschritt stellen wir uns als eine aufsteigende Linie vor, als einen Lift. Aber da führt kein Weg vorbei, wir müssen auch wieder runter. Und das geht meistens ebenso schnell. Ist ja auch gut so, denn der feste Boden ist eher unten zu finden. Und das bessere Abendessen meistens auch.